The Greener Business – eine Lernreise zu mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen.
Einen wunderschönen Sonntagnachmittag, liebe Sophie.
Ja, dir auch, liebe Inga. Es ist wieder soweit, regnerisches Wetter. Man kann nicht rausgehen und deswegen haben wir gedacht, ja, wir nutzen die Zeit und nehmen eine neue Folge auf.
Genau, und heute ist eine besonders spannende Folge, denn das Thema der heutigen Folge ist das größte Transformationsprogramm der EU. Und zwar der Europäische Grüne Deal oder Green Deal. Und wie viele wissen, steht er für das Engagement der Kommission, die entscheidende Aufgabe dieser Generation zu bewältigen. Und zwar die Klima- und umweltbedingten Herausforderungen. Denn der Hintergrund, das wissen wir, mit jedem Jahr steigt die Temperatur der Atmosphäre und das Klima verändert sich. Es gibt jetzt mittlerweile 1 Million Arten von 8 Millionen Arten auf dem Planeten, die drohen zu verschwinden. Und wir sehen, dass wichtige Ökosysteme wie Wälder und Ozeane zunehmend verschmutzt und zerstört werden. Aber die EU hat eine Antwort darauf und die heißt der Europäische Grüne Deal. Und der setzt sich zum Ziel, dass die EU der erste klimaneutrale Kontinent mit einer starken Wirtschaft werden soll.
Genau, und das ist also sehr ambitioniert und es ist auch für uns hier in dieser Folge ein ganz schönes Paket, das irgendwie alles in eine Folge zu pressen. Und wir haben das Thema ausgewählt, weil viele Unternehmen sich aktuell sehr intensiv damit beschäftigen, was auf sie zukommt. Und eigentlich sollte jede Nachhaltigkeitsexpertin das Thema für sich verstanden haben, auch wenn es so umfangreich ist. Doch das ist wirklich nicht so leicht zu durchdringen. Wir versuchen uns irgendwie kurz und knapp zu halten. Wir wollen erstmal so ein bisschen den Hintergrund besprechen und auch, wo kam das Ganze her, das Thema. Ne? Und auch schauen, wie ist der EU Green Deal. Wir bleiben, denke ich, beim englischen Wort, weil auch in der deutschen Kommunikation hört man ihn eigentlich als Green Deal eher. Wie ist er aufgebaut? Welche konkreten Handlungsfelder gibt es? Was muss man darin vielleicht auch Kritisches sehen? Und wir geben natürlich auch so ein bisschen einen Ausblick, um was Unternehmen eigentlich daraus so mitnehmen sollten.
Genau, und starten würden wir jetzt erstmal mit ein bisschen Hintergrund. Und zwar ist der Grüne Deal jetzt 3,5 Jahre alt, also im Dezember 2019 wurde er das erste Mal vorgestellt und ist sehr eng mit dem Namen Ursula von der Leyen verknüpft, weil das sozusagen ihr Aushängeschild ihrer Kommissionspräsidentenzeit ist oder Präsidentinzeit. Mhm. Allerdings ist der Green Deal schon nicht aus dem Nichts entwachsen und auch nicht nur auf sie zurückzuführen. Bereits vor der Europawahl 2019 und bevor das Parlament das erste Mal zusammenkam, gab es schon eine strategische Agenda, die festgelegt war. Und hier hat zum Beispiel der Europäische Rat gesagt, er will für in den nächsten Jahren ein klimaneutrales, grünes, faires und soziales Europa verwirklichen. Ne? Und der Green Deal ist die Antwort darauf.
Und das beschreibt eigentlich Franz Timmermans auch ganz gut. Er ist ja der geschäftsführende Vizepräsident, als Vizepräsident aus dieser Wahl herausgekommen. Und er sagt Folgendes zum Green Deal.
It's my pleasure to talk to you about the Green Deal today. And as you know, it's only been 10 months since we presented the European Green Deal. It was our transformative agenda to combine policies to tackle climate change, to reverse biodiversity loss, and to eliminate pollution by moving to a circular economy. But it's more than that. The Green Deal is Europe's new growth strategy. It's a strategy where environmental, economic, and social sustainability go hand in hand. And because for too long, they didn't go hand in hand.
Eigentlich genau wie Timmermans es sagt, er bringt das eigentlich ziemlich gut auf den Punkt. Er hat den Grünen Deal natürlich auch durchdrungen. Und der Grüne Deal soll wirklich auch eine Wachstumsstrategie für Europa sein. Und wir wollen wachsen zu einer fairen und auch wohlhabenden Gesellschaft und wollen diesen Übergang einfach schaffen mit modernen, mit ressourceneffizienten und auch mit einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft. jetzt nach der ganzen Corona-Situation wird der Green Deal auch noch mal stärker als Konjunkturprogramm eben wahrgenommen. Und es geht hier wirklich um eine Green Recovery. Ne? Also nicht einfach nur Konjunktur, muss jetzt hoch, 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 sondern wenn wir jetzt schon irgendwie was neu machen müssen, dann bitte in grün. Und dafür kombiniert er also verschiedene Politik- und auch Handlungsfelder. Das Herzstück ist so ein bisschen das klimaneutrale Europa. Ne? Das heißt also, bis 2050 soll es keine Netto-Treibhausgasemissionen mehr geben. Das ist jetzt nicht super neu, aber durch den Green Deal halt nochmal verstärkt. Es geht wirklich darum, das Wachstum in der Europäischen Union von dem Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Auch das eine Forderung, die hört man immer wieder, ne? Aber hier endlich auch mal niedergeschrieben. Und auch wirklich das Naturkapital der EU zu schützen. Ja, es soll also hier sehr lebenswert bleiben oder in Regionen auch wieder lebenswerter werden. Und ganz, ganz wichtig, niemand, also keine Person und auch keine Regionen sollen also im Stich gelassen werden. Na, also das ist jetzt nicht das Ansehen der EU zu sagen, okay, Kohle, ne, machen wir jetzt nicht mehr, ist doch egal, ne, wir fahren da alles runter und ja, wir überlassen die Region sich selbst, sondern genau auf solche Themen möchte der EU Green Deal eben auch Rücksicht nehmen, ne?
Ja, und ich denke, das ist eben auch ein ganz wesentlicher Punkt, denn so wird auch im Green Deal immer wieder beschrieben, der Übergang wird die Gesellschaft, die Akteure der Gesellschaft vor wesentliche Herausforderungen und Änderungen stellen. Und das ist dann auch ein weiterer Punkt, der immer wieder betont wird. Also es geht um eine aktive Beteiligung und einen offenen Dialog immer wieder auch mit der Öffentlichkeit. Das fällt dann unter dem Stichwort Neuer Pakt. Und da geht es um verschiedene Ebenen der Zusammenarbeit. Also nicht nur auf der nationalen Ebene und regionalen Ebene, sondern auch beispielsweise mit lokalen Behörden, mit der Zivilgesellschaft, den verschiedenen Akteuren der Industrie. Und hier kommen natürlich Unternehmen auch ins Spiel. Und die sollen jeweils auch in Kontakt mit den Organen der EU sein. Ja, der Green Deal, das ist erstmal ein Dokument, so circa 29 Seiten mit vielen.
Exakt 29 Seiten.
Mit vielen Links und dann nochmal eine Übersicht über Maßnahmen und Ziele. Genau, und das ist eigentlich eine Mischung aus Visionen, Ambitionen, konkreten Zielen eben für diese Zukunft Europas. Und was auch immer wieder anklingt, ist, dass die verschiedenen politischen Hebel, die zur Verfügung stehen, genutzt werden sollen. Ne? Also dazu gehören beispielsweise Regulierung, aber auch Nutzen von Investitionen und Innovationen. Natürlich muss das auch in die Mitgliedsländer übertragen werden durch nationale Reformen. Dialog hatten wir eben schon erwähnt. Und was auch immer wieder genannt wird, ist sozusagen die internationale Zusammenarbeit. Ne? Also wie kann Europa dann eben auch USA und China mitziehen, dass wir eben nicht nur alleine als Europa so die Ziele verfolgen. Und genau, und dadurch, dass es eben sehr topline bleibt, beziehungsweise etwas.
What does that mean?
Genau, wir sind wieder beim Englisch. Also er bleibt an verschiedenen Stellen sehr allgemein und konzentriert sich eben auf die wichtigsten Themen, die dann teilweise nur beispielhaft erklärt werden. Und von daher ist es eigentlich auch nur schlüssig, dass Monat für Monat sozusagen neue Gesetze, neue Strategien, neue Aktionspläne veröffentlicht werden, die immer wieder dann sich auf das erste allgemeinere Dokument des Green Deals beziehen, aber eben auch dann gerade so in der Diskussion auch dazugehörig eingestuft werden.
Ja, das finde ich vielleicht noch spannend zu ergänzen. Wir hören das in vielen Gesprächen, ne, dass viele Leute sagen so, der EU Green Deal regelt jetzt das und er greift hier ein und so weiter. Er regelt eigentlich gar nicht so viel, ne, sondern er spannt so den Optionenraum auf für eben Gesetze, ne, die darunter sortiert werden und die dann wirklich regeln, rechtsbindend sind und wirklich eben eingreifen in auch so eine Art zu wirtschaften, ne?
Genau, und ich meine, hast es gerade gesagt, also er spannt sozusagen auch das Feld der Themen auf, die es braucht oder die man bewegen muss, um eben dieses übergreifende Ziel zu erreichen. Ne? Und da gehst du jetzt ja wahrscheinlich nochmal ein bisschen drauf ein.
Genau, weil da kann man eigentlich jetzt sehr konkret wirklich mal den Aufbau sich einfach anschauen, ne? Weil Inga hat total recht, es geht einfach darum, welche Themen müssen jetzt geregelt werden, ne, damit wir die Ziele erreichen. Und die EU definiert hier erstmal 8 Handlungsfelder. Das sind also wirklich die sehr fachlich thematischen Themen, in die wir gleich wirklich eins nach dem anderen einsteigen, weil sie einfach, ja, man muss sie hintereinander weg sich einfach anschauen. Und es gibt zwei übergeordnete Themen. Und insgesamt ist es wirklich ein extrem breiter Rahmen, der hier abgedeckt wird. Und es stehen halt so zwei Dinge im Fokus, nämlich einmal wirklich die Wirtschaft zukunftsfähig zu machen. Und zum anderen aber eben wirklich auch die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger. Und das beginnt natürlich bei Umweltthemen, endet aber bei Ernährung. Also es ist wirklich total breit. Die zwei übergeordneten Themen, die schauen wir uns als erstes an, weil sie wieder auf alle Handlungsfelder, dann auf alle Fachthemen einfach ausstrahlen. Und das erste Thema ist das Thema der Finanzierung und der Finanzierung der Wende, der Transformation. Und das zweite Thema ist, wir hatten es auch schon anklingen lassen, der gerechte Übergang. Ne? Also niemanden zurückzulassen und wie soll das eben realisiert werden?
Genau, und die Finanzierung der Wende ist natürlich auch eine Riesenherausforderung, denn wenn man jetzt nochmal drüber nachdenkt, na, was sind die großen gesteckten Ziele wie Klimaneutralität bis 2050 und entsprechende Zwischenziele, da muss erstmal eine erhebliche Innovationslücke geschlossen werden, um auch diese Ziele zu erreichen.
Du meinst Investition, und Money, Money, Money.
Was habe ich gesagt?
Innovation, auch das?
Natürlich, ja. Aber genau, natürlich braucht es Innovation, aber natürlich müssen die auch bezahlt werden, Innovationslücke, richtig. Genau, und da gibt es eine Schätzung der Kommission, die sagt, dass zur Erreichung der derzeitigen Klima- und Energieziele alleine bis 2030 jährlich zusätzliche Investitionen in Höhe von 260 Milliarden Euro notwendig sind.
Das
ist krass. Das nicht nur einmal, sondern auf Dauer, also jährlich. Und das ist auch eben 1,5% des Bruttosozialproduktes jetzt vom Jahr 2018. Und dadurch, dass der Umfang der Investitionen so groß ist, brauchen wir nicht nur öffentliche Gelder, sondern auch private. Das heißt, der private Sektor muss ebenfalls mobilisiert werden.
Ja, und das ist wirklich was, das hört man natürlich im Nachhaltigkeitszusammenhang total oft, aber das ist genau auch das, was der Green Deal eben nochmal unterstreicht. Alle Finanz- und Kapitalströme, ne, die aktuell bestehen, müssen eigentlich auf grüne Investitionen gelenkt werden. Und zwar geht es da natürlich wieder auch um die Kosten, ne, die sozialen Kosten auch des Übergangs abzufangen. Auch die Kosten der Untätigkeit. Ne, das finde ich erstmal eine schöne Formulierung, aber dahinter steckt einfach, es geht wirklich um Schäden, wo wir schon jetzt wissen, die sind einfach unvermeidbar. Ne? Gewisse Klimafolgen, die kommen jetzt einfach und da können wir uns schon drauf einstellen, dass wir das halt bezahlen müssen. Ne? Auch dafür sind eben diese Gelder gedacht. Und dann natürlich auch Investitionen für Innovation, ne? Für die Anpassung an den Klimawandel. Also wirklich einfach bauliche Maßnahmen, keine Ahnung. Ne? Ein Hochwasserschutz am Rhein, ne? Wäre jetzt sowas, was uns als Kölner oder ehemalige Kölner so ein bisschen immer einfällt. Ne? Aber eben auch andere ökologische Herausforderungen, wie wenn wir einfach an den Biodiversitätsverlust denken. Ne?
Mhm. Ja, und die EU hat da auch schon einen ersten Plan. Also zum einen soll der EU-Haushalt eine Schlüsselrolle spielen. Das fand ich eigentlich ganz interessant auch, dass 25% der Ausgaben im Rahmen aller EU-Programme, die sollen genutzt werden, um die Klimaziele zu erfüllen. Und ne, das ist natürlich schon mal ein Viertel eben des EU-Haushalts. Ne? Das ist schon mal eine ordentliche Summe. Und dann überlegt die EU aber auch, dass sie zusätzliche Einnahmeströme oder Einnahmequellen sozusagen entwickelt. Ne? Da könnte zum Beispiel Zahlungen für nicht recycelte Verpackungen ins Spiel kommen aus Kunststoffen oder aber auch sozusagen Einnahmen aus der Versteigerung von Zertifikaten im Rahmen des Emissionshandels, was dann wiederum dem EU-Haushalt gutgeschrieben werden soll. Und so gibt es dann eben Herangehensweisen, die eben auch neue Möglichkeiten schaffen sollen.
Klar ist aber halt trotzdem, also das EU-Geld, das wird eben nicht ausreichen. Ne? Wir hatten es schon gesagt, der private Sektor oder auch ja, Investitionen oder Investoren müssen also einsteigen und müssen das mitfinanzieren. Und da ja, überlegt sich die EU, wie kann man das also machen? Ein sehr, sehr wichtiges Instrument ist die sogenannte EU-Taxonomie, die also eine Klassifizierung ökologisch nachhaltiger Tätigkeiten ja, sein soll. Ich kann mir schon vorstellen, wie einige Nachhaltigkeitsmanagerinnen, die jetzt viel damit zu tun haben, schon so eine Gänsehaut kriegen, so nein, nicht Taxonomie schon wieder. Das müssen wir uns auf jeden Fall im Detail anschauen, also weil das ist wirklich ein großes Ding, ne? In der Theorie soll diese Taxonomie halt ein einheitliches Regelwerk schaffen, die Unternehmen zwingen soll, gewisse relevante Informationen offenzulegen, damit Investoren wiederum informiertere Entscheidungen treffen können und auch Unternehmen direkt miteinander vergleichen können. Das klingt jetzt erstmal irgendwie simpel, ist in der Praxis aber unglaublich schwer. Ne? Also dazu können wir wirklich mal auch eine Folge machen und ja, vielleicht eine kleine Leidensgruppe irgendwie gründen und uns wirklich mal darüber austauschen. Ganz spannend eigentlich. Und es wird aber auch andere Gesetze und Regularien geben, die eben darauf einzahlen, mehr Transparenz auch zu schaffen, damit eben diese grüne Wirtschaft ja sichtbarer wird, ne, und man sich entscheiden kann, gebe ich mein Geld dahin oder dahin. Und es geht natürlich auch darum, Subventionen, ne, wenn man sich die Subventionslandschaft anschaut, ne, da gibt es natürlich auch vieles, was unseren Zielen eigentlich entgegenwirkt, ja, was vielleicht sogar klimaschädliche Subventionen sind. Gleiches gilt für Besteuerungen und Steuererleichterungen. Und auch die sollen wirklich geprüft, gechallenged werden und sie dann eben so umlenken, dass sie halt ja auch dieser Umstellung auf grüne Finanzierung eben nicht mehr im Wege stehen. Ne?
Und das ist jetzt sozusagen in der Nutshell, also in einer kurzen Zusammenfassung, die Finanzierung der Wende. Und du hattest es eben schon gesagt, ne, ein zweites übergeordnetes Thema ist das Thema niemanden zurücklassen, beziehungsweise wie stellt man sicher eben, dass man bei der Transformation der EU einen gerechten Übergang schafft. Und da stehen insbesondere die schwächsten Bevölkerungskreise im Fokus. Denn die sind auch häufig diejenigen, die den schädlichen Auswirkungen beispielsweise des Klimawandels oder der Umweltzerstörung am stärksten ausgesetzt sind oder sich auch am wenigsten schützen können. Ne? Also man denke zum Beispiel global an die Flüchtlingsbewegung, beispielsweise als Folge von Dürre oder Hungersnöten. Ne? Und hier hat sich sowohl die Weltgemeinschaft als auch die EU verpflichtet dazu finanzieller Unterstützung. Ne? Da gab es letztes Jahr auf der COP in Ägypten einen Durchbruch, in dem man einen Fonds geschaffen hat. Und zwar heißt der Fonds zur Kompensation von Schäden und Verlusten. Und da geht es eben darum, dass man eben genau diesen schwächsten Bevölkerungsschichten hilft.
Auch Europa zieht da eben mit und hat einen eigenen Social Climate Fund sozusagen ins Leben gerufen. Und da geht es wirklich, also der ist mit 90 Milliarden Euro dotiert, also auch eine beträchtliche Höhe. Da geht es wirklich darum, den eigenen Bürgern, ne, den schutzbedürftigen Bürgern zu helfen. Und zwar all jenen, die wirklich stark von Energie und auch Verkehrsarmut, auch ein interessantes Wort eigentlich, ne, dass ein Verkehr oder die eigene Mobilität arm machen kann. Ne? Und eben genau diesen Bürgern halt mit so einem Fund eben auch zu helfen. Ja, da geht es wirklich darum, konkrete Regionen, Sektoren. Ich hatte schon das Beispiel, ne, der Kohleindustrie. Ne, wenn wir aus der Kohle aussteigen, gibt es natürlich Regionen, die einfach härter davon betroffen sind. Und genau hier kann eben so ein Fund auch ansetzen. Und an der Stelle können wir uns auch nochmal anhören, was Franz Timmermans dazu zu sagen hat. Der, ja, er ist einfach auch sehr schlau. Hören wir nochmal kurz rein.
After working on this for quite some time now, my main conclusion is that the Green Deal will be social or it will not happen.
Also, er sagt es, ne? Der Green Deal muss sozial sein, sonst kann er einfach nicht stattfinden. Punkt.
Ja, und es ist echt jetzt wichtig, diese beiden großen Felder auch immer wieder mitzudenken. Wenn wir uns jetzt die Handlungsfelder anschauen, ne? Es gibt 8, hatten wir eben schon gesagt, die decken das breite Spektrum an Bereichen ab, die es für die Transformation braucht, und gestartet wird mit den sehr ambitionierten vergleichsweise Klimaschutzzielen.
Hallo zusammen, hier ist die Sophie aus dem Schnitt. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, wir sprechen mittlerweile fast schon 20 Minuten über den EU Green Deal. Und da wir uns vorgenommen hatten, die Inhalte, die wir euch präsentieren, leicht, knapp und verdaulich zu halten, haben wir beschlossen, hier eine kurze Unterbrechung einzulegen. Wir werden also die Folge in 2 Teile teilen. Hier im ersten Teil habt ihr schon gehört, wo der EU Green Deal eigentlich herkommt. Wir haben über die Hintergründe gesprochen und auch über die übergeordnete Zielsetzung. Außerdem haben wir euch die beiden Rahmenthemen, nämlich die Finanzierung des Wandels und niemanden zurücklassen, etwas näher gebracht. Bevor wir nun in die 8 Handlungsfelder einsteigen und wirklich Schritt für Schritt erklären, was darin beschrieben ist und uns am Ende auch kritisch mit dem EU Green Deal auseinandersetzen, machen wir hier eine kleine Pause. Nutzt die also, vertretet euch kurz die Beine, wenn ihr uns nicht ohnehin gerade auf dem Weg irgendwohin zuhört, schnappt euch noch ein Getränk und schaltet dann unbedingt in den zweiten Teil dieser EU Green Deal Folge, um ja auch wirklich noch etwas über die konkreten Handlungspakete zu hören. Also gute Pause und bis gleich im zweiten Teil. The Greener Business – eine Lernreise zu mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen. Ein Podcast von und mit Inga Kramer und Marie-Sophie Wilde. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt.